was wir eben gesungen haben. Ich las in der letzten Woche einen Satz, das hatte ich überhaupt nicht vor, heute zu sagen, aber einen Satz, der mich nachdenklich gemacht hat, was manche Leute sich unter Nachfolge vorstellen. Eigentlich ist es so, wie wir es gesungen haben: Herr, ich folge dir. Aber es gibt auch scheinbar Leute, die stellen sich vor: Jesus, folgt mir. Ich weiß, wo es längst geht. Ich habe meine Ziele, ich habe meine Vorstellungen. Und im besten Fall hält Jesus jetzt Anschluss an mich. Dann bin ich bei ihm oder er bei mir. Palmsonntag, Beginn der Karwoche. Was erwartet ihr von dieser Woche oder diesem Gottesdienst? Altbekanntes, neu aufgewärmt, alle Jahre wieder ein bisschen hübsch gemacht. Oder seid ihr offen für etwas Neues, etwas Unbequemes, vielleicht sogar Schwieriges und Anstrengendes? Dina, dir möchte ich erstmal danken, du hast mich heute Morgen voll abgeholt. Ja, es brachte etwas bei mir zum Klingen. Ich sage gleich, warum und wieso. Ein erster Vers von Jesus: Vertraut euch meiner Leitung an. Und lernt von mir, hat Jesus gesagt, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit, dann kommt Ruhe in euer Leben. Ich bin einige Zeit schon damit unterwegs, mich wirklich intensiv mit dem Thema Nachfolgen, Jünger sein und Jesus hinterhergehen, von Jesus lernen, unterwegs, durch verschiedene Bücher, aber vor allen Dingen wirklich im Gespräch mit ihm. Und ich habe mich gefragt, was können wir, was wollen wir von Jesus lernen? Und es kann noch persönlicher werden. Was hast du im vergangenen Jahr, die vergangene Woche oder vielleicht sogar heute von Jesus gelernt? Ist dir das so bewusst? Oder ist das, naja, klar, ich lebe mit Jesus, aber der Abschnitt, über den heute in vielen Kirchen, zumindest in Deutschland, gepredigt wird, dieser Abschnitt stammt aus dem Buch Jesaja. Die Jesaja-Rolle, 7 Meter lang, roundabout, circa 700 Jahre vor Christus wurde das gepredigt oder vom Propheten Jesaja an seine Zeitgenossen gerichtet. Ich war das nicht, so schnell drücke ich nicht drauf hier, das ist schön, das war meine Predigt im Schnelldurchgang, ist auch nicht schlecht, ne? So schnell sind wir nicht. Also, das hat er den Leuten, wo er selber unterwegs war, im Südreich Juda, es gab eine Reichsteilung Nord- und Südreich, und dort hat er das seinen Zeitgenossen berichtet. Und er war im Auftrag Gottes unterwegs, eben in diesem Südreich Juda. Und das, was er anfangs zu sagen hatte, das war alles andere als Streicheleinheit. Oder als das, was man mal so eben runter ja gerne gehört hat. Ein Bekannter von mir, der sagt, das ging runter wie eine Rolle Stacheldraht. Also das war war schwer zu verkraften und das war nicht das, was unbedingt auf offene Ohren und tief so ins Herz eindringen wollte. Gericht zu verkünden, wer hört das schon gerne? Eben warum? Weil das Volk Gottes Wort missachtete, Gottes Werte ignorierte, das machte, was es wollte. Und das war ja nicht nur einmal. Und erst später, im zweiten Teil dieser Schriftrolle, das nehme ich hier mit hinein, da kündigt er dann auch das an, Trost für Gottes Volk, ab Kapitel 40, das tröstet mein Volk. Und das, was er zu sagen hat, das hat viele Leute dazu bewogen zu sagen, na Moment, ein Buch Jesaja, es gibt noch einen zweiten und einen dritten Jesaja, also die Schüler von ihm, nur weil er schon den Blick über das Gericht hinausgetan hat. Das heißt, in dieses, auf der einen Seite dieses babylonische Exil, also Gefangenschaft, Wegführung, weg von der Heimat, Zerstörung des Tempels und, aber eben halt, es gibt Trost, es gibt Hoffnung für das Volk Israel. Und warum? Weil Gott einen neuen Anfang gesetzt hat. Nicht, weil das Volk sich gebessert hat, weil die einsichtig war und sagt, ja, wir lagen falsch. Nein, ganz im Gegenteil, das Volk ist so in die Gefangenschaft gegangen. Aber Gott setzt einen neuen Anfang. Und dann beinhaltet der Name des Propheten Jesaja schon eigentlich ja, die Botschaft. Nomen est omen, der Herr ist heil. Also Gott ist derjenige, der für Rettung zuständig ist. Und jetzt ist die Frage, ja, wie macht er denn sowas? Und da, jetzt blätter ich doch weiter, so Stück um Stück. Das ist der Text, der vorgeschlagen ist, Jesaja 50. Und Leute, ich habe meine Probleme damit gehabt. Ich habe gesagt, ich stelle mich dem. Und da ist wieder ganz was anderes rausgekommen, als ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Das ist lebendiges Wort Gottes. Und das muss es auch sein. Also nicht meine Ideen, sondern das, was Gott uns mitgeben will. Hören wir hin. Gott, der Herr, nimmt meine Zunge in die Leere. Als sein Schüler kann ich dem Erschöpften ein Wort zusprechen, das ihm Mut macht. Jeden Morgen öffnet er mir die Ohren. So kann ich auf ihn hören, wie ein Schüler auf seinen Lehrer hört. Gott, der Herr, hat mir die Ohren geöffnet. Ich habe mich nicht verschlossen und mich seinem Auftrag nicht entzogen. Als sie mich schlugen, habe ich ihnen den Rücken dargeboten. Als sie mir den Bart ausrissen, habe ich meine Wangen hingehalten. Mein Gesicht habe ich nicht verhüllt, als sie mich beschimpften und anspuckten. Aber Gott, der Herr, steht mir bei. Darum lasse ich mich nicht einschüchtern. Ich mache mein Gesicht hart wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht enttäuscht werde. Gott ist mir nahe. Er setzt mein Recht durch. Wer will mich da noch anklagen? Der soll ruhig mit mir vor Gericht ziehen. Wer will mein Recht anfechten? Der soll nur kommen. Ja, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich da noch verurteilen? All meine Gegner zerfallen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. Bei Jesaja in diesem ganzen Buch finden wir 4 sogenannte Gottesknechtslieder an unterschiedlichen Stellen. Und wenn man jetzt erstmal mit diesem Begriff anfängt, Knecht, ist Knecht bei uns nicht unbedingt positiv besetzt, sondern wenn jemand geknechtet wird, dann wird er unterdrückt. Oder früher so auf Bauernhöfen, da kenne ich das auch, die hatten dann Knechte, Angestellte, Bedienstete. Aber hier ist Knecht eine Ehrenbezeichnung. Gott wählt eine Person aus, der er einen bestimmten Auftrag gibt. Und dieser Auftrag will ausgerichtet werden. Und jetzt kommt der schwierigere Teil. Wer ist denn dieser Knecht des Herrn, von dem hier die Rede ist, der sich so durchzieht durch diese 4 Gottesknechtslieder? Der erste Gedanke ist, naja klar, Jesaja, mein Gott, also müsste es Jesaja sein. Der zweite Gedanke war, Gottes Volk wird auch oft damit identifiziert. Also könnte es ja das ebenso gut sein. Oder wenn man jetzt alle 4 Lieder zusammennimmt, gerade auch von Jesaja 52, 53, dann komme ich zu jemandem ganz anderen. Dann komme ich zu Jesus. Weil nur bei ihm passt das alles zusammen. Und deshalb möchte ich auch vom Neuen Testament her den Fokus auf Jesus legen und darauf, und da seid ihr mit, da sind wir mit im Spiel, was wir von ihm lernen können. Dann sind wir wirklich bei dem, von Gott beauftragt, von Gott beschützt. Und vielleicht etwas anders, als ich es mir vorgestellt habe, vielleicht bringt uns Gott da auf eine neue Spur. Lernen, wie ein Junge zu hören oder ein Schüler zu hören und zu reden. Ich weiß nicht, welche Hörgewohnheiten ihr habt oder Redegewohnheiten ihr habt. Hören und reden. Wenn ich mir so eine Bundestagsdebatte anhöre oder angucke, da merke ich, das geht immer kreuz und quer. Ausreden ist was für Feiglinge. Egal, was der andere zu sagen hat, ich muss da rein. Und mir begegnet das durchaus auch, wie schwer das ist, manchmal wirklich ganz beim anderen zu sein und erstmal zu erfassen, was will die andere Person mir sagen, bevor ich selber irgendwo etwas sagen sollte. Also wie hörbereit sind wir? Könnte ich jetzt auch fragen, wie hörbereit seid ihr heute Morgen hergekommen? Mal sehen, was uns geboten wird. Was wollen wir denn hören? Ich habe ja gesagt, das, was Jesaja zu sagen hatte, war nicht unbedingt das, was so reinging, sondern das war echt schwere Kost. Und was filtern wir heraus? Weil da kommt vieles mit rein. Wie viel Zeit nehmen wir uns fürs Hören? Und mit dem Reden ist das ja auch so eine Sache. Mitfühlend oder angriffslustig? Verständnisvoll oder sogar verletzend? Auch das ist ja gar nicht so ganz einfach. Also ich glaube, das ist eine Kunst zu hören. Es ist eine Kunst zu reden. Und wie funktioniert das eigentlich in der Schule? Wir haben Lehrer in unserer Mitte. Wie sieht das aus zwischen Lehrer und Schülern? Was macht denn ein guter Lehrer, dass die Schüler sagen, wow, das ist Lehrer, Lehrerin? Oder wo sagt ein Lehrer, ja, das so sind Schüler, das wünsche ich mir. Oder da sind wir genau bei dem Text. Hey, genau das, zu sagen, Schüler, Lehrer, wir sind die Schüler und Gott ist unser Lehrer. Also wie hören und wie reden wir als Jünger, als Schüler? Jakobus schreibt das so: Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell bereit sein zuzuhören, aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt, und er toppt das Ganze noch, oder gar in Zorn gerät. Also hören, reden und Zorn ist nochmal eine Extraklasse. Welchen Raum nimmt denn bei Jesus das Hören ein? Das Hören auf seinen Vater, welchen Raum nimmt bei uns dieses Hören auf Gottes Stimme ein? Und das war einmal Schüler, Lehrer und jetzt so einige Beobachtungen. Ich nenne jetzt im Einzelnen die Bibelstellen nicht mehr, die sind ja mit sichtbar, aber das zeichnete Jesus aus. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Und Gebet war nicht nur, ich rede mit Gott, sondern ich höre. Aus der Ruhe heraus. Oder glaubst du, Philippus, nicht, dass ich mit dem Vater verbunden bin und der Vater mit mir? Die Worte, die ich euch gesagt habe, stammen nicht von mir selbst. Der Vater, der immer mit mir verbunden ist, vollbringt seine Taten durch mich. Totale Abhängigkeit, ein offenes Ohr für Gott, jederzeit. Oder nicht nur bei Jesus. Da ging Jesus in den Tempel und lehrte, der Lehrer. Die Juden wunderten sich, wieso kennt er die Heilige Schrift so gut? Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Jesus erwiderte und erklärte ihnen, das ist nicht meine eigene Lehre, ich habe sie von dem, der mich beauftragt hat. Ganz klar, ich gebe nur das weiter, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Jesus hatte es nötig, sich zurückzuziehen. Jesus hatte es nötig, genau hinzuhören, im Gespräch mit seinem Vater zu sein, für was eigentlich? Um für den Tag gerüstet zu sein, für die Menschen, die ihm in den Weg kamen, ihnen ein Gegenüber zu sein, ihnen Gottes Wort sagen zu können. Jesus ging vorbereitet in diesen Tag hinein. Ich habe und arbeite gerne mit To-Do-Listen, damit ich möglichst wenig vergesse. Und habe mir auch vorhin auch schon noch zwei Dinge für morgen notiert, die ich morgen unbedingt erledigen muss. Aber mir ging dann durch den Kopf, ja, hey, auf keiner deiner To-Do-Listen, die sich so von Tag zu Tag durch die Woche ziehen, steht Hören und Stille. Steht da nicht drauf. Ist das so selbstverständlich? Dann muss ich sagen, nein, Leute, es ist nicht so selbstverständlich. Manchmal habe ich das Gefühl, rechts überholt zu werden. Da sind so viele Dinge, dass du sagst, so, ich muss. Ich muss erstmal reagieren, ich muss erstmal was machen. Aber genau das. Gott will uns das Ohr öffnen, damit wir ihm unser Ohr schenken. Also unsere Konzentration auf ihn ausrichten, damit wir für den Tag gerüstet sind. Damit wir etwas zu sagen haben, damit wir etwas bewirken können und damit wir, ja, einfach weil wir damit rechnen, dass Gott uns zur rechten Zeit das richtige Wort gibt. Oder geht das nur mir so? Vielleicht seid ihr da viel besser unterwegs. Dann sollte ich mich hinsetzen und ich mache so Weg frei für euch. Dann lasst uns darüber reden und nachher ins Gespräch kommen. Aber dieses richtige Wort, um andere zu ermutigen, andere zu stärken, zu trösten oder durch Gottes Geist vielleicht auch zurechtzubringen und sie auf Gott hinweisen zu können. All das finden wir bei Jesus. Und meinen wir, er der Lehrer, wir die Schüler, brauchen wir nicht. Können wir besser. Ich wage zu behaupten, nicht. Und ein letzter Gedanke dazu, Jesus zu beobachten. Lest einmal die Evangelien drauf hindurch. Was können wir von Jesus lernen, wie er mit den Menschen geredet hat oder wie er ihnen überhaupt begegnet ist? Und dann zu merken, ich kann lernen, wie ein Jünger zu hören und zu reden, weil ich auf Jesus achte. Weil ich ja sozusagen an seinem Ohr, an seinem Mund bin, mit meinem Ohr bei ihm, direkt dran. Das nächste, wir steigern das Ganze und das, jetzt kommt die Kehrseite sozusagen. Lernen, wie ein Knecht zu leiden und auszuhalten. Den Teil lassen wir gerne aus, wir gehen sofort weiter zum Teil 3. Eben nicht. Woran denken wir, wenn das ums Thema Leid geht? Sind das die klassischen Worte, halt, mein Gott, warum lässt du das zu? Zumindest wenn es um mich geht. Bei den anderen, naja, ist Schicksal, ne? Aber Leid, es ist ein schwieriges Thema für uns. Keiner will freiwillig, keiner will unnötig leiden. Und das kann ich verstehen. Da streckt sich keiner nach aus und sagt und hebt die Hand, ich bitte auch. Das möchte keiner von uns. Absolut nicht. Aber, und das ist das Nächste, Leid ist eben halt nicht nur etwas für Nichtchristen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so die Vorstellung haben, naja, wenn es um uns herum Einschläge gibt, das war bei Corona so, also ein echter Christ kriegt kein Corona, ne? Und wenn du doch Corona bekommen hast, ja, da hast du nicht genug geglaubt. Das hat nichts mit Impfen zu tun oder Nicht-Impfen. Und so, es gibt solch eine Haltung, jetzt nicht im Blick auf Corona, wenn es dir schlecht geht, glaubst du nicht genügend und, zu sagen, es ist Quatsch. Aber genau das begegnet durchaus eine Selbstverständlichkeit. Wenn du nur genug glaubst, dann geht es dir gut. Dann bist du erfolgreich. Dann klappt es auch. Was weiß ich wo. Nein, all das passt eben nicht. Es geht nicht um eine gestörte Beziehung zu Gott, die sich im Äußeren sichtbar macht. Siehe Hiob. Es ist ein gefährlicher Irrtum. Sondern zu begreifen, wir leben als Christen in einer gottfernen Welt. Nicht mehr im Paradies, nicht mehr automatisch so in der Nähe Gottes. Und das heißt, auch durch all unsere menschlichen Beziehungen können wir keine paradiesischen Zustände erreichen. Das ist ganz egal, ob nun im Europaparlament, ob das in der Koalition oder in den Handelsbeziehungen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir schaffen eher mehr Chaos, als wirklich mit Weisheit und dem Fragen, Gott, was willst du, dass da etwas Sinnvolles bei herauskommt? Aber dieser Vers geht ja noch einen Schritt weiter. Es geht darum, dass der Knecht, also der Schüler, bereit ist, Leid auf sich zu nehmen, dem nicht auszuweichen. Warum? Einfach nur, weil er zu Gott gehört. Und das ist, ja, das ist schwierig. Und wenn wir uns das angucken, nicht nur in der Passionsgeschichte, sondern wie so ein roter Faden durch Jesu Leben. Ich habe da nicht alles aufgezählt. Ich glaube, dann hätte ich da nur Bibelverse stehen. Aber dann könnten wir ganz viel entdecken. Lebensbedrohung von Anfang an. Das war immer unter Gefährdung. Die Ablehnung, die Feindschaft und. Das zog sich bei Jesus durch. Er, Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Fakt. Die wollten ihn nicht. Wir wollten ihn nicht und wir wollen ihn oft nicht. Oder obwohl er Jesus der Sohn war, hat er es angenommen, wie ein Mensch durch Leiden gehorsam zu lernen. Und wir sind eben schon daran erinnert worden. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch einmal, keiner von uns will gerne freiwillig leiden. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus uns an seinem Auftrag in dieser Welt beteiligt, dann kann und wird es auch für uns bedeuten, dass wir Repressalien ausgesetzt werden. Ich habe gerade lese gerade in einem Buch Nachfolge total, und da wird genau davon berichtet, wo Menschen sehenden Auges sozusagen sich auf den Weg gemacht haben in gottfeindliches Gebiet, um ja die gute Nachricht zu bringen. Und nicht, die haben sich zum Teil verabschiedet von ihren Lieben und wussten nicht, sehen wir uns wieder. Aber die gesagt, die brauchen die gute Nachricht. Okay, du bist kein Missionar, du bist hier in Deutschland, Stade oder irgendwo hier drumherum, Stein vom Herzen gefallen, geht mich ja nichts an. Aber wie sieht das aus? Gehen wir einen kleinen Schritt zurück, gucken wir uns den Jüngerkreis an damals. Wie viele von seinen Jüngern aus diesem Zwölferkreis sind im Gefängnis gelandet? Wie viele von ihnen sind gestorben worden, weil sie zu Jesus gehört haben? Weil sie die gute Nachricht von Gottes Liebe in eine gottfeindliche Umgebung gesagt haben? Wie viele Christen, auch heute, werden belächelt? Das ist ja die harmloseste Form. Aber werden für weltfremd gehalten und noch Schlimmeres. Fundamentalisten, da wird es vielleicht schon unangenehmer. Fanatiker, da wird es noch unangenehmer und. Die Steigerungsform nach oben ist ganz viel Luft. Und dann lese ich, kein Jünger steht über seinem Lehrer. Auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Und ich höre hier ganz stark mit, Jesus haben sie verfolgt. Jesus musste drunter leiden und ich möchte gerne zu Hause auf der Couch sitzen. Mir soll es gut gehen und keiner will mir was. Wage ich es, den Mund zu öffnen? Jesus, verteidigen kann ich nicht, aber ich kann für meinen Glauben einstehen. Ich kann anderen sagen, woran ich glaube, warum ich glaube, weil es rettet, weil es die beste Nachricht der ganzen Welt ist. Also, wie können wir lernen, unseren Glauben mutig zu leben, Gottes Liebe zu den Menschen um uns herum zu bringen, trotz vielleicht Widerstand, trotz Spott, sichtbar und hörbar weiterzugeben? Nur dann, wenn wir keine Angst um unser Leben haben. Nur dann, wenn unser Leben wirklich in Gottes Hand ist. Meine Zeit steht in deinen Händen, kann man toll singen, ist ein tolles Wort, aber glaube ich das? Und nur dann, wenn du deinem Lehrer fest vertraust. Er hat sein Leben für dich und mich gegeben. Und er ist nicht ausgebogen. Und deswegen ein dritter Lerneffekt. Lernen im Vertrauen auf Gott zu hoffen und treu zu bleiben. Da geht es ja ganz schnell los. Wie sehr vertraust du Gott im Alltag? Wie sehr fühlst du dich bei ihm geborgen? Oder ist Sonntag und Alltag Gottes Wort und die Herausforderungen im Alltag ganz was anderes, die Arbeit? In diesem alten Lied, also diesem Gottesknechtslied, begegnet mir eine Haltung, die mich beeindruckt. Da ist die Gewissheit zu spüren. Die Gewissheit wirklich, Gott ist, Gott bleibt an meiner Seite. Egal, was da passiert. Ich stehe den Herausforderungen nicht allein und schon gar nicht hilflos gegenüber. Ich weiß, dass ich von Gott nicht enttäuscht werde. Er ist mir nahe. Und Rabbi, du hattest vorhin auch gesagt, das ist nicht nur Gott loben zu können, nicht nur eine Frage des Gefühls. Genauso ist es hier auch. Es ist mehr als ein diffuses Gefühl, Gott ist da oder ich mache mich selber froh. Das ist Gewissheit, Gott ist an meiner Seite. So wie Jesus das gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage, jeden Tag, nicht nur wenn die Sonne scheint. Gewissheit, Geborgenheit, ja. Und wieder der Blick auf Jesus. Und mir sind spannende Texte dabei begegnet. Und ich kann euch das nur so als Anstoß geben. Eigentlich müsste ich jeweils den ganzen Zusammenhang lesen. Aber das sprengt jeglichen gottesdienstlichen Rahmen. Also, es ist Gnade, wenn jemand Schweres geduldig erträgt und sogar zu Unrecht leidet. Das ist möglich, weil er weiß, dass er in seinem Gewissen Gott verpflichtet ist. Welchen Ruhm soll es euch denn einbringen, wenn ihr Unrecht tut und die Schläge dafür aushaltet? Aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leiden ertragt, dann ist das eine Gnade von Gott. Dazu hat er euch nämlich berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und keine Lüge kam aus seinem Mund. Er wurde beschimpft, aber er gab es nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung. Erinnert euch das eventuell an den ganzen Zollkrieg? Die einen reagieren, die anderen? Vielmehr übergab er, also Jesus, seine Sache dem gerechten Richter. Und aus Hebräer 5, als Jesus hier auf der Erde lebte, brachte er seine Gebete und sein Flehen vor Gott mit lautem Rufen und unter Tränen, denn der konnte ihn vom Tod retten. Und wegen seiner Ehrfurcht vor Gott ist er erhört worden. Hast du Vertrauen zu Gott? Können wir aus und auch durchhalten, wenn uns Unrecht widerfährt, weil wir uns zu ihm halten? Es ist einfach, in Deutschland mit einem Aufkleber auf dem Auto herumzufahren, mit einem Fisch oder sonst was. Es ist einfach, aber nicht überall würden wir das vermutlich wagen oder ein Kreuz um den Hals zu tragen. Das packt man lieber beiseite. Oder so ein Davidstern als Zeichen der Verbundenheit mit den Juden. Auch das, wie sieht es aus? Wie weit sind wir bereit, etwas in Kauf zu nehmen, weil wir seinen Namen tragen, Christen, und weil es eben halt nicht nur um uns selber geht und weil wir uns in einem Rahmen der geschützten, ja, der Gemeinde hier bewegen, im Gottesdienst. Also, auch da Frage nach deiner Ausstrahlung. Was strahlst du aus? Eingezogener Kopf, gesenkte Schultern? Wenn wir unser Leben selber in die Hand nehmen, dann werden wir an den schmerzlichen Grenzen Schiffbruch erleiden. Und wenn unser Glaube plötzlich etwas kostet, wir herausgefordert sind, durchzuhalten, treu zu bleiben, dann wird sich zeigen, wie belastbar ist unsere Beziehung eigentlich zu Jesus. Und ich kann euch das ganz einfach vor Augen führen. Wer verheiratet ist, der hat, viele haben es versprochen, in guten wie in schlechten Tagen. Gute Tage, kreuzen wir an, dickes Ausrufezeichen dahinter, jawohl, das ist immer okay. Aber was ist, wenn uns Krankheit einholt? Was ist, wenn wir mit einem Mal pflegerische Aufgaben zu übernehmen haben? Was ist, wenn der Partner dement wird und man merkt, so, das kostet Kraft, das geht an meine Substanz? Ich sage nicht, dass uns das nicht an Grenzen bringen kann. Ich sage nicht, dass das einfach ist und ich sage nicht, dass wir einfach dadurch können und müssen. Aber wie war das mit den guten und den schlechten oder den schweren Tagen? Und ich glaube, genau das steht hier im Hintergrund. Genauso hat Jesus seine Lebenszeit genutzt, um in den guten Tagen Gottes Liebe weiterzugeben, zu zeigen, sichtbar werden zu lassen. Aber auch in den schweren Momenten hat Jesus doch durchgehalten. Er ist nicht schwach geworden, er ist nicht gescheitert, er hat keine Abkürzung genommen, als er in der Wüste versucht worden ist. Das wäre schnell gegangen. Jesus hat seinen Willen nicht durchgesetzt im Garten Gethsemane. Mein Wille geschehe, dieser Kelch geht an mir vorüber. Er hat sich nicht provozieren lassen, vom Kreuz runterzusteigen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. All das hat er nicht gemacht, sondern Jesus hat was ganz anderes gemacht. Er hat sein Leben vollendet, zum Ziel gebracht. Das Ziel, weshalb er gekommen ist, hat er erreicht, indem er Gottes Rettungsplan durchgehalten hat. Und für mich lag die Frage dann nahe, wie sieht denn mein oder unser menschliches Leben aus, wenn das vollendet wird? Wie wird ein menschliches Leben vollendet? Worin liegt der Sinn für uns? Ein gutes, ein sorgenfreies Leben zu führen? Erfolgreich zu sein? Große Familie zu haben vielleicht, Frieden in der Familie zu haben oder den Platz einzunehmen, den Jesus uns zuweist. Als seine Schüler, als seine Boten in der Welt, als Menschen, die seinen Auftrag fortführen. Ich habe das, zumindest lese ich das so, als Jesus sich verabschiedet. Er gibt das weiter. Wir sind dran. Und das auch an einem Palmsonntag. Was sind wir bereit, von Jesus zu lernen? Was sind wir bereit, für ihn zu leben? Und was sind wir bereit, mit ihm zu leiden und ihm treu zu bleiben? Ich habe gemerkt, leicht ist mir diese Predigt nicht gefallen in Vorbereitung, weil da steckt so viel drin, wo ich an meine Grenzen komme. Aber ich nehme euch da mit rein. Jetzt seid ihr dran, jetzt sind wir dran. Wie gehen wir in diese Woche rein? Mit Augenmerk auf Jesus? Lest von ihm. Beobachtet ihn. Lernt von ihm. Amen.